zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, dann möchte ich besonders herzlich hier meine Mitdiskutanten begrüßen. Herrn Professor Wilhelm Schmidt haben wir ja schon gehört heute. Dann haben wir die Frau Dr. Sabrina Hahn mit dabei. Wolfgang Schneller, wahrscheinlich auch vielen von euch schon gut bekannt. Dann haben wir die Sabrina Späth noch mit dabei und Michael Kaminski. Die werden sich auch alle gleich noch ein bisschen näher vorstellen. Wir haben uns heute Abend das Thema gegeben, Pilgern tut gut. Und zwar eher mit einem Ausrufezeichen als mit einem Fragezeichen. Denn wir alle sind schon häufig gepilgert und viele von uns auch immer wieder. Also irgendwas muss da ja dran sein, sonst würden wir das vermutlich nicht machen. Und wir wollen uns jetzt heute so ein bisschen mal anschauen, wem tut Pilgern denn eigentlich gut und warum tut es denjenigen gut? Wir werden zunächst hier auf dem Podium einige Aspekte ansprechen und zum Abschluss besteht dann auch die Möglichkeit, dass Sie aus dem Publikum halt noch Fragen stellen und vielleicht auch noch ein paar ergänzende Anmerkungen machen. Zunächst vielleicht die kurze Vorstellung. Ich bitte jeden meiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen hier, sich kurz vorzustellen, vor allen Dingen auch zu erwähnen, was für einen Bezug er oder sie denn zum Pilgern hat, beziehungsweise auch welche eigenen Erfahrungen er oder sie zum Pilgern hat. Mein Name ist Barbara Massion. Ich bin Mitglied im Präsidium der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft. Ich bin mehrfach von Deutschland nach Santiago gepilgert und ja, habe da halt so alles erlebt, was man halt unterwegs erlebt. Näheres kommt dann vielleicht noch später.
Wilhelm Schmidt, ich bin Philosoph und habe mich seit vielen, vielen Jahren dem Thema Lebenskunst verschrieben, das in der alten Philosophie ein Teil der Philosophie war, in der modernen Philosophie nicht. Und daher habe ich meine Aufgabe darin gesehen, Lebenskunst in die Philosophie zurückzuholen. Und dann geraten natürlich alle Dinge, Verhaltensweisen und Merkwürdigkeiten in den Blick, die mit dem menschlichen Leben zu tun haben. Eben auch so ein merkwürdiges Phänomen wie das Pilgern. Und als die Einladung kam, hier teilzunehmen, war das ein guter Anlass, mir mal klar zu machen, worum sich beim Pilgern gehandelt hat und worum es sich beim Pilgern, was sich beim Pilgern vielleicht für neue Aspekte entwickeln aktuell, über die gehabten schon hinaus.
Dankeschön. Mein Name ist Dr. Sabrina Hahn. Ich habe an der Sporthochschule in Köln studiert, Thema Rehabilitation und Prävention. Und ich habe meine Diplomarbeit sowie später dann auch meine Doktorarbeit über das Thema Brustkrebspatientinnen auf dem Jakobsweg geschrieben. Einige haben vielleicht was davon gehört. Das war doch sehr medial präsent. Und genau, darüber werde ich morgen mehr berichten. Und heute vertrete ich hier sehr die medizinische oder für mich eher die sportwissenschaftliche Seite, wie sich körperliche Ertüchtigung, nenne ich es mal, ohne mit Absicht Sport zu sagen, auf den Körper oder aber auch Seele und Geist auswirken kann.
Mein Name ist Wolfgang Schneller. Ich habe viele Jahre das Kursilierhaus St. Jakobus in Oberdischingen geleitet, das am oberschwäbischen Jakobsweg liegt. Einer der ersten Herbergen, als die Jakobswege in den 90er Jahren wieder erwacht sind oder vor allem von Gerhilde Fleischer, die auch unter uns ist, wieder zum Leben erweckt worden ist. Und ich habe meine Frau durch den Jakobsweg kennengelernt. Also da kommen wir wieder auf das Wort Beziehung, nicht? Und wir haben zusammen uns Gedanken gemacht, neben der Bildungsarbeit, die ich im Haus geleitet habe, Wie können wir den Menschen, die nicht zu Fuß gehen können oder wollen oder nicht so viel Zeit haben, wie können wir den Menschen den Jakobsweg so erschließen, dass sie zum Kern kommen, nämlich auch zu sich selbst, obwohl sie vielleicht in einer motorisierten Weise, nämlich mit dem Bus, eine ganz andere Erfahrung machen, die Fußpilger so nicht machen können. Jedenfalls hat das einen derartigen Nachhall ausgelöst, dass wir spirituelle Busreisen auf dem Jakobsweg angeboten haben, von Ulm ausgehend durch Frankreich nach Spanien, auf der Nordroute wieder zurück und wieder durch Frankreich, dass wir selber ganz erstaunt waren, wie viele Menschen sich so für den Jakobsweg geöffnet haben und auf dieser Pilgerfahrt, die immer 2 Wochen geht, auch sehr, sehr tiefe Sinnerfahrungen gemacht haben. Natürlich lag es sicher an der Leitung, es ist immer auch ein geistlicher Leiter dabei gewesen, aber das ist eine eigene Geschichte, da ließe sich noch viel dazu sagen, vielleicht gibt es nachher noch ein bisschen Gelegenheit dazu. Ein Aspekt, ein Ergebnis dieser Arbeit war, dass wir 2009 die deutsche, das heißt die muttersprachliche Pilgerseelsorge in Santiago begründet haben.
Mein Name ist Sabrina Späth und das Pilgern begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich bin in einem sehr katholisch geprägten Umfeld aufgewachsen und habe schon als Kind und als Jugendliche, als Ministrantin an verschiedenen Bittprozessionen teilgenommen. Und zudem besteht in meiner Familie eine Art Tradition, jedes Jahr nach Altötting zu pilgern. Und ich habe dann im Jahr 2014 eigentlich, bin ich dem Ruf in Anführungszeichen gefolgt und pilgere seitdem, soweit es mir möglich ist, jedes Jahr nach Altötting mit der Regensburger Fußwallfahrt. Ich denke, dem einen oder anderen hier im Raum wird das auch ein Begriff sein. Das ist eine Wallfahrt, die 3 Tage vor Pfingsten stattfindet und zum Ende hin bis zu 8000 Teilnehmer hat und damit eine der größten Fußwallfahrten Deutschlands ist. Parallel dazu habe ich mich in meinem Geschichtsstudium auch mit den Pilgern aus historischer Perspektive befasst und hier mich insbesondere dann auch mit dem Jakobsweg angefreundet. Und auch inspiriert vielleicht durch die Pilgerberichte des Spätmittelalters, haben wir im Jahr 2015 zusammen mit einer Freundin beschlossen, den Jakobsweg zu gehen. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, nicht in Spanien zu beginnen, sondern wirklich vor unserer Haustür in Nürnberg und gehen seither jedes Jahr ein Stück des Weges. Und im Jahr darauf beginnen wir eben da, wo wir das Jahr zuvor aufgehört haben. Und ich kenne also das Pilgern als Art Massenphänomen, aber auch das Pilgern im kleinen, intimen Kreis. Und ich möchte die Erfahrungen, obwohl sie oft gegensätzlich sind, auch gar nicht missen. Und vielleicht können wir da auch dann später noch drauf zurückkommen.
Ich probiere mal das Zweitmikrofon, das nachher wichtiger wird als jetzt, damit wir nicht so lange Wege mit dem Mikrofon haben. Ich bin Michael Kaminski. Ich bin evangelischer Religionspädagoge und arbeite auf 2 halben Stellen in der Evangelischen Stadtakademie in München und im spirituellen Zentrum St. Martin ebenfalls in München, dort als Pilgerreferent. Ich habe also in der Erwachsenenbildung mit Menschen und Lebensthemen zu tun, Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise. Und auf meinen Pilgererfahrungen, meistens auf dem Jakobsweg, zum Beispiel zwischen 2007 und 2010, zwischen München und Santiago, habe ich gemerkt, dass viele Menschen, die auf den Pilgerwegen sind, in Lebensumbrüchen sind, auf der Suche sind, ja, in Krisen vielleicht auch unterwegs sind. Und ich dachte mir, mit diesen Menschen arbeite ich doch zu Hause. Warum soll ich nicht versuchen, das Pilgern in meine erwachsenenbildnerische Arbeit zu integrieren? Insofern laufe ich jetzt 10-mal im Jahr mit Gruppen zu verschiedenen Lebensthemen, mit Trauernden, mit Menschen rund um den Ruhestand, Neuorientierung in der Lebensmitte, aber auch zu Themen des Kirchenjahres beispielsweise. Erntedankpilgern lässt sich sehr gut biografisch herunterbrechen oder das Pilgern im Advent, Pilgern statt Shoppen heißt es dann, eine andere Art, sich auf Weihnachten vorzubereiten.
Ja, danke schön. Pilgern tut gut. Wem tut Pilgern gut? Da denkt man natürlich zunächst einmal an den Pilger selber. Und das wollen wir auch in einer ersten Runde uns ein bisschen angucken. Also mir ist es so gegangen, als ich das erste Mal von München nach Santiago gegangen bin, dass eigentlich die ersten Fragen waren, wie viele Kilometer waren das denn? Wie bist du denn, bist du wirklich alles zu Fuß gegangen? Das heißt, dass der sportliche Aspekt, der körperliche Aspekt, zunächst mal, so schien es mir zumindest damals, im Vordergrund stand. Und deshalb wollen wir den vielleicht auch als erstes beleuchten. Frau Dr. Hahn, haben Sie da nähere Erkenntnisse, wie das ist, wie wirkt Pilgern auf unseren Körper?
Ich wäre so frei und würde das Pilgern auf das eventuell Wandern oder Spazieren gehen, das zügige Gehen, vielleicht das Walking, erstmal runterzubrechen. Und dann sind wir beim Thema Prävention oder auch Rehabilitation, je nachdem, aus welchem Aspekt man das betrachtet. Aus dem Bereich Gesundheitssport, das ist, denke ich und hoffe ich innerlich, für keinen hier im Raum etwas Neues, dass körperliche Bewegung, Gehen, Walking, Joggen, Spazieren, alles was mit Gehen zu tun hat an sich, einen sehr guten, positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat. Und da kann man wirklich die breite Masse an Krankheiten, die man so bekommen kann, vor Augen führen. Alles, was so Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, alles an Diabetes zum Beispiel oder aber auch Osteoporose zum Beispiel auch. Der ständige Impact auf den Knochen macht, dass sich der Knochen zunehmend verhärtet, sodass das auch im Alter sehr vorteilhaft sein kann oder bei gewissen Krankheiten. Und es hat sich auch gezeigt, dass wenn Leute aktiver sind, und Gehen kann man ja auch super in den Alltag integrieren, das zählt genauso dazu, der Gang zum Supermarkt, der Gang zur Kita oder aber auch der Gang nach Santiago, dass das ein ganzheitlich gesunden Lebensstil beinhaltet. Derjenige, der einen aktiveren Alltag hat, der ernährt sich auch bewusster, der raucht weniger und achtet mehr auf seinen Körper und kann auch mehr auf seinen Körper hören. Der spürt ihn viel mehr, der kann ihn viel mehr wahrnehmen und kann dann auch viel eher wahrnehmen, wenn vielleicht etwas nicht stimmt mit dem Körper. Und genau das sind ja auch die Aspekte, warum Gehen so eine gute Form im Ansatz der Rehabilitation zu empfehlen ist. Es ist eine Sportart oder eine Bewegungsempfehlung, die sehr viele Menschen ausüben können. Und da ist es, je nachdem, wen es betrifft, allein vielleicht erstmal der Gang vom Bett zur Toilette oder auch vom Sofa zum Briefkasten raus. Und so kann man die Wege immer erweitern, bis man dann vielleicht auch in seinem Santiago ankommt, an seinem Ziel. Und auch hier sind die wissenschaftlichen Studien wirklich hervorragend zu lesen, dass Gehen oder zügiges Gehen in jeglicher Art, wenn man es ohne Schmerzen durchführen kann, tatsächlich zu empfehlen sind. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Gehen, Spazieren, Wandern tue ich selten zu Hause auf dem Laufband. Manche im Fitnessstudio, und da gibt es tatsächlich eine sehr schöne Studie zu, da hat man drei Gruppen genommen. Eine Gruppe ist auf dem Laufband gelaufen, eine Gruppe ist auf dem Laufband gelaufen und hat sich so Vogelgezwitscher und Waldgeräusche angehört. Und die dritte Gruppe, die war draußen im Wald. Und ist da laufen gewesen. Also alle haben das Gleiche gemacht, nur im unterschiedlichen Setting, im unterschiedlichen Räumlichkeiten. Die Kreislaufreaktion war tatsächlich dieselbe von allen drei Gruppen. Ne, das Herz wird schneller, mehr Sauerstoff wird aufgenommen und so weiter. Aber die psychische Veränderung oder Einstellung war eine ganz andere. Die Gruppe, die auf dem Laufband gelaufen war, hat sich eher müde und erschöpft gefühlt danach. Die Gruppe, die die Naturgeräusche gehört hat, während sie auf dem Laufband gelaufen ist, die sagt, ja, mir geht's ähnlich wie vorher. Aber die Gruppe, die tatsächlich draußen gelaufen ist, in der Natur, im Wald, die haben sich viel erholter gefühlt, viel entspannter. Die hatten so einmal runtergefahren, das Gefühl, also gar nicht die Anstrengung so gespürt. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, wenn wir von Pilgern sprechen oder von Wandern oder Spazieren gehen, dass wir draußen in der Natur sind, die Natur mit allem, was es hat, mit Licht, mit Farbe, mit Sauerstoff, mit allem, mit allen Energien auch, die Sie vorhin so schön beschrieben haben, alle auf uns wirken kann und dass wir die dann aufnehmen können.
Dankeschön. Ja, Sie haben eben schon ein gutes Stichwort gegeben. Sie sind runtergekommen, die draußen unterwegs waren. Runterkommen, Entschleunigung, Reduktion auf das Wesentliche, das haben Sie ja eben auch schon mal angesprochen. Gibt es da aus Ihrer Sicht jetzt auch was, inwieweit sind das vielleicht auch Beiträge eben zur Lebenskunst? Herr Professor Schmidt?
Also das Erste ist, in der Tat, auch ich als Philosoph musste das erst lernen, aber Hausärzte sind dabei behilflich, die können die drei Dinge sagen, die zur Gesundheit am meisten beitragen. Erstens Bewegung, zweitens Bewegung, drittens Bewegung. Und nach einem Bandscheibenvorfall habe ich das auch geglaubt. Und damit das gut unterstützt wird, habe ich hier drin einen Schrittzähler, wo ich jeden Tag mindestens 5 Kilometer unterwegs bin. Meistens komme ich weit drüber. Und zwar draußen. Niemals, ich habe es auch auf dem Laufband versucht, vergessen Sie es. Ja. Ist in der Tat unvergleichlich, weil draußen sehen Sie mehr. Auf dem Laufband sehen Sie nur den Fernseher vor Ihren Augen, wenn überhaupt. Und was den Waldspaziergang angeht, da kommen natürlich die Terpene ins Spiel. Wie man mittlerweile weiß, also die Stoffe, die die Bäume ausatmen und mit denen die kommunizieren miteinander, und wir dürfen diese Stoffe, wenn wir da durchgehen, einatmen, das könnte ein Grund dafür sein, dass wir uns hinterher frischer fühlen. Und dann war mir ein Aspekt wichtig als Philosoph, haben mir Neurobiologen beigebracht, die Bewegung, die körperliche Bewegung, je mehr wir davon vollführen, ist so kompliziert, dass es ein menschliches Gehirn braucht für die Verrechnung. Das ist uns normalerweise nicht klar, mir war es auch nicht klar. Wir bewegen uns halt einfach. Aber wir müssen in jeder Millisekunde wissen, wo welcher Körperteil genau ist. Von daher muss dieses Rechenzentrum da oben das alles verrechnen. Und das ist so kompliziert, dass es der beste Computer bisher nicht rechnen kann. Nur der, den wir im Hirn haben. Und jetzt kommt das Interessante. Auf die Weise werden permanent neue Neuronen geschaffen und Synapsen. Neuronen sind zwar interessant, aber wichtig sind die Verbindungen zwischen den Neuronen, also die Synapsen. Und wenn wir mit körperlicher Bewegung unsere Synapsen in Gang bringen und vermehren, können wir die auch für andere Dinge einsetzen, wie zum Beispiel Denken. Das war mir als Philosoph nicht klar. Das gebe ich gerne weiter, weil das hat noch weitergehende Aspekte. Wenn es mal zu Schädigungen im Gehirn kommt, wie Demenz zum Beispiel eine ist, um mal den pauschalen Begriff zu nehmen, nicht nur Alzheimer, sondern Demenz überhaupt. Wenn es zu Schädigungen im Gehirn kommt, und das ist häufig, das ist bei uns allen vermutlich der Fall, und wir haben eine Menge Synapsen, kann das Gehirn Umleitungen um die Schädigung schalten. Sodass es dann sein kann, dass wir dement sind und merken es gar nicht.
Dann hoffen wir, dass es die anderen auch nicht merken. Michael, du hattest vorhin schon angesprochen, das Thema Antworten auf Lebensfragen suchen und finden. Wie hilft das Pilgern dabei?
Ich denke, allein durch die Zeit, die man mit sich selber verbringt, also man ist in der Regel ja längere Zeit unterwegs, mal auch nur einen Tag. Dann kommt im Idealfall, wenn es sich um einen bekannteren Pilgerweg handelt und nicht einen selbstgewählten und selbstinszenierten Weg, kommen Menschen am Wegesrand dazu und Mitpilgernde, mit denen man in Dialog gerät. Und das sind dann oft die Fragen, die gestellt werden, die einem helfen, zum Wesentlichen zu kommen. Auf Wanderwegen hilft die Frage, warum bist du hier auf dem Weg, eher selten? Weil die Antwort ist darauf, na, weil ich mich bewegen möchte, weil der Berg schön ist. Beim Pilger, bei der Pilgerin führt die Frage, warum bist du hier, normalerweise zu einem intensiven Gespräch, wenn der Pilger, die Pilgerin schon so weit ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass in dieser Begegnung sich etwas entwickelt, was sich heilsam auswirken kann für denjenigen, der es als Pilger erlebt, aber auch für die Menschen am Wegesrand. Da möchte ich auch gerne mit reinnehmen. Es gibt das schöne alte Wort, Pilger, Pilgerinnen bringen Segen ins Haus. Und ich glaube, es ist auch heilsam für die Menschen am Wegesrand, die Begegnung. Es ist also was Gegenseitiges.
Ja, Begegnungen, Neues kennenlernen. Frau Späth, wie haben Sie das selber erlebt oder gibt es da auch vielleicht historische Sachen, die man sagen kann, wo wird irgendwie deutlich, dass Neues entsteht oder sich Neues entwickelt entlang des Weges oder eben auch einfach, weil Menschen diesen Weg gehen?
Ja, also schon aus persönlicher Erfahrung kann ich das absolut bestätigen, dass man immer wieder neuen begegnet und man begegnet neuen Menschen, man kommt wirklich ins Gespräch, wie Sie gerade gesagt haben, man kommt immer wieder ins Gespräch, man wird immer wieder angesprochen, wenn man zum Beispiel am Jakobsweg unterwegs ist, auch mit der Muschel, man wird wirklich von den Leuten vielfach angesprochen. Man lernt Orte kennen, die man vorher vielleicht nie kennengelernt hätte. Wenn ich jetzt an das Corsio-Haus denke, das war jetzt für mich auch gleich eine wunderbare Erinnerung. Das war wirklich ein schöner Aufenthalt dort, als wir den Weg hier entlang gegangen sind. Und man lernt einfach auch andere Religionstraditionen kennen, jetzt bei mir aus dem streng katholisch geprägten Umfeld dann doch zu dem eher für mich offeneren evangelischen Umfeld. Und das ist immer wieder eine Freude oder man wird immer wieder und immer mehr offen für das Ganze, was auf dem Weg so liegt. Aus historischer Sicht ist es natürlich dasselbe. Wenn man jetzt die Reiseberichte nach Santiago oder auch nach Jerusalem oder sonstige Orte im Mittelalter ansieht, ist es immer wieder feststellbar, dass die Leute auch auf eine gewisse Weise neugierig waren. Es war, das Pilgern war schon seit jeher nicht nur ein spiritueller, oder es hatte nicht nur spirituelle Gründe. Das Reisen war immer wieder mit Begegnung mit dem Fremden verbunden und gerade der mittelalterliche Mensch, der ja in der Regel nicht so einen großen Bewegungsradius wie jetzt die heutigen Menschen haben, haben natürlich vielfältige Beobachtungen gemacht und diese auch teilweise in wunderbaren Worten wiedergegeben. Und von daher ist es, wie heute würde ich sagen, immer wieder eine Begegnung mit Neuen. Also es war im Mittelalter schon so und wenn man dann auf andere Sprachgebiete kam. Und es ist auch heute so, ich hoffe oder ich denke, dass es heute nicht mehr mit so vielen Vorurteilen verbunden ist, wie vielleicht noch im Mittelalter. Aber dennoch ist es immer die Begegnung mit dem Unbekannten und dem muss sich der Pilger auch stellen und stellt er sich in der Regel auch. Und man muss ja damit umgehen, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist man ja auch auf vielleicht Unterstützung anderer angewiesen. Man kann nicht alles alleine stemmen auf dem Weg, wenn man länger unterwegs ist. Also ich denke, das können die meisten bestätigen.
Darf ich noch mal ganz kurz ergänzen? Ich würde die spirituelle Dimension in der Begegnung auch noch mit hinzufügen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen beispielsweise auf dem Jakobsweg in der Schweiz, Muschel am Rucksack, haben vielleicht einen Pilgerstab, waren gerade im Supermarkt einkaufen. Jemand erkennt Sie als Pilger, als Pilgerin und sagt, oh, sind Sie auf dem Jakobsweg? Ja, bin ich. Darf ich Sie segnen? Und dann macht dieser Mensch ein kleines Kreuz auf die Stirn und wünscht einen behüteten Weg. Und man geht ganz anders in den Tag hinein. Also das ist so eine Bereicherung, die auf einer ganz anderen Ebene passiert, als nur auf der dialogischen Begegnungsebene. Okay.
Wir haben eben schon gehört, dass eben verschiedene kirchliche, religiöse Traditionen auf dem Weg eine Rolle spielen. Was mich noch interessieren würde, und die Frage geht insbesondere an Herrn Schneller, wenn man in Santiago ankommt, hat man ja gerade in einem heiligen Jahr, in dem wir uns ja im Augenblick befinden, die Möglichkeit, dort einen vollständigen Ablass zu erwirken. Wie ist das? Ist das eigentlich heute noch in? Wird das noch nachgefragt? Also ich kann mich erinnern, dass mich auf dem Weg mal jemand gefragt hat, sag mal, weißt du, wie das eigentlich mit dem Ablass in Santiago ist? Und ich musste da leider passen, weil das jetzt irgendwie nicht so meine Welt war. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht, insbesondere bei der Pilgerseelsorge?
Das sind immer die interessantesten Gespräche, die wir, wenn wir am Abend, wenn wir die Pilger empfangen haben, nach der Pilgermesse und dann am Abend den spirituellen Rundgang um die Kathedrale machen. An der heiligen Pforte, Puerta Santa. Jetzt ist sie offen im heiligen Jahr, aber die Frage nach dem Ablass kommt fast immer, wenn wir vor der heiligen Pforte stehen und ich dann auch erzähle natürlich, dass sie nur in den heiligen Jahren geöffnet wird. Und dass dann die Kirche einen sogenannten vollkommenen Ablass anbietet. Und zunächst einmal sage ich dann immer, nach unserem heutigen Stand, unserer heutigen aufgeklärten Frömmigkeit und Theologie, muss kein Christ und schon gar kein Katholischer einen vollkommenen Ablass gewinnen. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn wir das Wortspiel einfach mal so versuchen, warum gehen wir nach Santiago, warum gehen wir nach Lourdes oder nach Rom oder sonstige Wallfahrten zu Hause? Weil wir den Eindruck haben, ich könnte mal wieder eine Kurskorrektur bei mir vornehmen. In irgendeiner Weise. Und angefangen bei den profansten Dingen, das Abnehmen oder mal wieder was für meine Gesundheit tun. Oft kommt es auch so, dass Menschen sagen, ja, ich brauche einfach mal wieder einen freien Kopf oder ich muss mich von einer schweren Leiterfahrung lösen oder ich muss mich von einem Unrecht, das mir geschehen ist oder das ich verursacht habe, wieder klare Verhältnisse schaffen. Also dieses Ablassen von einer wie auch immer gearteten Lebensweise, das kann sehr wohl sinnvoll sein, dass ich da von einem Ablass spreche, das heißt eine Übung, eine geistliche Übung, die mir hilft, dass ich in meinem Leben eine Kurskorrektur vornehme. Vielleicht brauche ich dazu geistliche Hilfe, vielleicht brauche ich nur das Gespräch eines Menschen, der zuhören kann, der mich versteht. Auf jeden Fall kann diese Form der Schuldbearbeitung, wenn dann ein Mensch wirklich auch dieses Schuldbewusstsein hat und sich da klarer werden will über seine künftige Lebensgestaltung, dann kann es schon richtig sein, dass er Wege aufgezeigt bekommt, wie er über diese persönliche Schuld oder nennen wir Sünde oder irgendeine Fehlhaltung, die sich ins Leben eingeschlichen hat, wie er davon wieder freikommen kann. Unsere Priester, die in der Pilgerseelsorge in Santiago arbeiten, die können große Geschichten erzählen von Menschen, die diesen Wunsch, ihrem Leben wieder eine neue Richtung zu geben, das heißt von einem alten Leben abzulassen, die diesen Wunsch mit auf ihre Pilgerschaft genommen haben. Ein Beispiel, einer kommt an den Beichtstuhl zum Rudi Hagmann, den kennen manche, und sagt, also Herr Pfarrer, das sage ich Ihnen gleich, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich will trotzdem beichten. Geht das? Ja, sagt er, selbstverständlich geht das. Und das Gespräch mit unserem Rudi dauerte eine Stunde. Hinterher sind sich die beiden Männer, haben sich beide umarmt und
Ja, da hat etwas Neues begonnen. Das erleben wir auch mit unseren Pilgerreisen, dass wirklich Menschen, die tiefer in ihr Leben hineingeschaut haben, und das geschieht manchmal auch, indem man ihnen die Sprache des Weges erschließt. Dass sie nicht einfach nur durch die Gegend marschieren und vor den Kirchen, vor den Portalen schauen, ja, welches Jahrhundert, welcher Künstler, welche Zeit, welcher Gründer und so weiter, sondern dass sie die Sprache verstehen. Die Bildhauer wollten ja keine Kunst produzieren, sie wollten eine Botschaft vermitteln. Und darum geht es uns, dass wir die Sprache des Jakobsweges insbesondere an diesen schönen Portalen durch Frankreich durch, da ist viel düsteres Kapitel zu sehen. Das Beste ist dann in Santiago, wenn man vor dem Portico de la Gloria steht. Da geht einem dann wirklich das Herz auf. Und deswegen heißt unsere Initiative auch, die wir in Santiago in der Seelsorge machen, Ankommen und erwartet werden. Nicht? Wenn wir das frühere Ablasswesen kritisch beurteilen, dann war es der Versuch einer Erbsenzählerei mit dem lieben Gott. Und weit weg davon, von der frohmachenden Botschaft des Evangeliums. Nicht? Und das wieder auch zu korrigieren, Menschen zu helfen, auch aus einer verfahrenen Lebenssituation, auch aus einer verfahrenen Religiosität wieder frei zu werden und wieder den Durchblick zu gewinnen, das ist uns ein großes Anliegen. Ich habe übrigens draußen am Tisch ein paar Texte ausgelegt, die wir immer mal wieder auch verteilt haben. Sie stammen nicht von mir, sondern von Hermann Otto Pesch, ein Theologe, der zum Ablass etwas sehr Deutliches gesagt hat, was vielleicht manchem helfen kann.
Ja, danke schön, Herr Schneller. Wir haben eben schon angesprochen, Pilgern tut gut, nicht nur dem Pilger, sondern eben auch den Menschen am Weg, weil Begegnung findet halt nicht nur unter den Pilgern statt, sondern auch mit den Menschen am Weg. Und natürlich spielt auch die ökonomische Seite des Pilgerwegs eine Rolle. Wir wissen, dass das schon im Mittelalter so war. Viele von euch und Ihnen kennen das Lied »Wer das Elend bauen will« und da wird ja auch also ganz fleißig von Wirten, die eben nun ja sich wirklich um das Wohl der Pilger gekümmert haben, aber eben auch von solchen, die eher die Pilger ausgenutzt und ausgenommen haben, berichtet. Und ich denke, wir alle haben vermutlich auch schon heute ähnliche Erfahrungen gemacht, also dass der Pilgerweg, gerade auch der Jakobsweg, ein großer ökonomischer Faktor ist, hat sich gerade jetzt auch während der Corona-Krise ja gezeigt, wo es eben dann doch vielen Herbergen zum Beispiel, aber auch eben den Bars und Restaurants, doch an die Substanz gegangen ist, als auf einmal die ganzen Pilger, die man jetzt nun jahrelang gewöhnt war und auf die man sich gerade im Heiligen Jahr auch gefreut hatte, nachdem das alles weggebrochen ist. Aber vielleicht nochmal ein ganz anderer Aspekt. Pilger, wir haben schon gesagt, Pilgern ist irgendwo ja auch, oder ist auf jeden Fall auch eine spirituelle Übung. Und die Kirchen wollen ja die Pilger unterstützen und wollen den Pilger zum Heil führen. Und deshalb sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen angucken, warum engagiert sich die Kirche beim Pilgern? Also wir haben eben schon gehört, viele Sachen passieren eigentlich von alleine auf dem Weg, durch das Gehen, dadurch, dass man mit sich alleine ist, dass man eben den gedankenfreien Lauf lassen kann. Was verspricht sich eigentlich die Kirche vom Pilgern oder von der Pilgerarbeit? Michael, vielleicht kannst du da von der evangelischen Seite was zu sagen.
Ich war auf der Freizeit- und Tourismusmesse in München an einem Stand, habe das Pilgern dort vertreten. Hinter mir stand das Plakat »Evangelisch Pilgern in Bayern«. Und dann kamen Menschen auf uns zu, ja, pilgert ihr jetzt auch schon? Ja, wir evangelischen Pilgern jetzt auch. Und zwar würde ich sagen, ist das Leitbild für das Pilgern, zumindest für die Arbeit, die ich tue, und so verstehen es viele in der evangelischen Kirche, ist der biblische Text der Emmausjünger, die nach einer Katastrophe, nach dem Tod Jesu, nach Hause gehen, nach Emmaus, und sich auf dem Weg versuchen zu trösten, und es kommt jemand dazu, indem sie den Christus erkennen und der mit ihnen diese Situation deutet. Und so verstehen wir dieses Miteinander auf dem Weg sein, dass wir eine Weggemeinschaft bilden, die sich hilft, Leben zu deuten, die Ohren öffnet, Herzen öffnet, und es ist eine schöne kirchliche Aufgabe für Menschen in Umbruchssituationen, nach Katastrophen, im Leid da zu sein und mit ihnen auf dem Weg zu sein. Für sie die Ohren aufzumachen und für sie die Herzen aufzumachen. Und das können wir als Pilgerbegleiter und Begleiterinnen, wenn wir uns mit auf den Weg machen, besonders gut. Die anderen Pilger und Pilgerinnen in den Gruppen aber auch. Das ist eben das Schöne, wenn wir die zusammenbringen, wenn die ein eigenes Lebensthema haben und kommen mit zum Beispiel Neuorientierung in der Lebensmitte, dann können die Menschen sich unmittelbar bereichern mit ihren Lebenserfahrungen, die sie mitbringen auf den Weg.
Herr Schneller, wie ist das bei der Pilgerseelsorge in Santiago? Inwieweit haben Sie bei der Gründung da Unterstützung, in diesem Fall seitens der katholischen Kirche, erfahren? Und zum Zweiten, welche Rolle spielt eigentlich die Konfessionalität oder sogar die Religionszugehörigkeit bei Ihrer Arbeit in Santiago?
Also es hat eine Weile gedauert, bis eine Reaktion kam von Seiten der Kirche. Als schließlich Rudi Hagmann Leiter der Abteilung Pastoral wurde, da hat es geklappt. Aber die Briefe vorher, die gingen alle ins Leere. Entdeckt haben wir das schon längst, dass es ein Mangel ist in Santiago, dass Leute ankommen und nicht seelsorglich oder psychologisch oder einfach menschlich ernst genommen werden. Sie dürfen ihre Compostela holen, sie kriegen vielleicht noch ein Quartier, man klopft ihnen vielleicht noch auf die Schulter, und damit hat sich's. Wir haben das mal einem Domkapitular gesagt in Santiago, was macht ihr mit den Pilgern, außer jetzt diese äußerlichen Dinge? Und er sagt, ja, die sollen ruhig in die Pilgermesse kommen und die sollen zum Beichten kommen. Er sagt, ja, das haben die nicht als erstes im Kopf, sondern die wollen als Erste als Menschen ernst genommen werden. Und das ist für uns das Wichtigste, dass wir zunächst mal jeden Pilger, ob religiös oder nicht, ist uns nicht wichtig in erster Linie, sondern dass er als Mensch angenommen, ernst genommen wird, dass wir zuhören können und wirklich auch alles stehen lassen können, was die Einzelnen mitbringen. Also den Menschen ernst nehmen, das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Die Spielformen, wie dann schließlich der Einzelne daran weiterknüpft, das kann sich entwickeln, nicht? Die einen suchen dann nochmal ein Einzelgespräch oder suchen dann eine andere Möglichkeit. Aber jedenfalls, das ist etwas vom ganz Elementarsten, glaube ich, dass am Ziel in Santiago die Menschen wirklich mehr wahrgenommen werden als nur im Pilgerbüro. Dass sie wirklich ernst genommen werden, sonst machen es, wie manche früher es gemacht haben, da haben wir alles erlebt, dass sie gesagt haben, die Kirche kann mir gestohlen bleiben, ich laufe weiter nach Finisterre. Manche sind vom Atlantik dann etwas geläutert zurückgekommen und konnten dann plötzlich mit der Kathedrale was anfangen. Nicht? Die haben noch diesen Ausweg gebraucht. Aber das ist etwas, eine Lektion, die Kirche unbedingt noch mehr lernen muss, dass wir Menschen ernst nehmen müssen, dass wir auch nur dann sagen können, dass der Aufbruch, der tägliche Aufbruch, auch der Aufbruch zu Gott, wie der Aufbruch zu mir selber, wie auch der Aufbruch zu den Mitmenschen, dass er nur gelingt, wenn wir es gemeinsam machen. Mhm.
Dankeschön. Ja, wir haben jetzt uns angeschaut, was passiert unterwegs. Wir haben uns angeschaut, was passiert am Ziel in Santiago in diesem Fall. Jetzt wollen wir vielleicht den Blick ein bisschen weiten noch. Was passiert denn danach, sprich wenn der Pilger am Ziel angekommen ist und dann eben auch wieder nach Hause geht. Sprich, wir wollen mal drauf schauen, was hat denn die Gesellschaft davon, dass jemand pilgert oder gepilgert ist? Wie wirkt sich das auf Familie, auf Arbeitgeber, auf das Gemeinwesen aus? Frau Hahn, Sie sind ja auch therapeutisch pilgernd tätig. Was bringt das hinterher? Wie wirkt Pilgern hinterher?
Ich selber bin ja mit den Brustkrebspatientinnen gelaufen. Das heißt, ich selber bin gar nicht so für mich gelaufen. Das heißt, ich kann jetzt nur das berichten, was ich von den Krebspatienten weiß. Und da habe ich tatsächlich sehr viel gemerkt, dass am Ende des Weges viel mehr Klarheit war. Viel mehr Klarheit darüber, was ich denn tatsächlich möchte und wie ich Dinge tatsächlich möchte. Wie stelle ich mir mein Familienleben vor? Im Gegensatz zu vor 6, 7 Wochen, wo ich losgelaufen bin. Wie ist eigentlich mein Familienleben? Wie sehe ich das jetzt aus der Distanz, die Sie vorhin so wunderschön beschrieben haben, weil man braucht tatsächlich den Abstand, um gewisse Sachen wirklich, ja, vielleicht dann auch objektiv zu sehen und nicht immer in seiner subjektiven Meinung zu beharren. Und da habe ich ganz viel entschlossene Frauen am Ende in Finisterre bei mir sitzen gehabt und viele mit dem Entschluss, Sachen anders anzugehen, Sachen auch anders zu kommunizieren, mit dem Partner, mit den Kindern, aber auch mit dem Arbeitgeber. Also das hatte sehr weitreichende Folgen. Das war wirklich tatsächlich einmal zu sich selber finden, und aber dabei bleibt es nicht. Und wir haben tatsächlich so den Abschluss für alle gefunden, so als wir dann in Finisterre alle bei einem gemeinsamen Abschiedsabendessen saßen, dass zu Hause eigentlich erst der eigentliche Jakobsweg anfängt und die große Arbeit dann erst beginnt, wenn man wieder zu Hause ist und man sich dann, dann bewähren muss, seine Vorsätze tatsächlich auch umzusetzen, die man sich vorgenommen hat.
Ich denke, wir haben alle die Erfahrung gemacht, Pilgern hilft uns. Sie haben auch eben gesagt, Pilgern als Lebenskunst. Lebenskunst natürlich zunächst einmal für sich selber. Herr Schmidt, was bringt es Ihrer Meinung nach der Vorteil oder den Profit, den die Gesellschaft ziehen kann, daraus, dass jemand selber eben ja diese Lebenskunst übt?
Also erstmal denke ich, wem tut Pilgern gut? Ich vermute mal, Pilgern tut denen gut, die nicht mitgepilgert sind und froh sind, dass die mal weg sind für eine Weile. Die erholen sich ja auch und vielleicht am meisten sie und erleben in der Abwesenheit im Laufe der Zeit, dass es doch schön wäre, wieder zusammen zu sein. Das ist die kleine Gesellschaft. Gesellschaft gibt es ja nicht nur im Großen, sondern Gesellschaft gibt es immer im Kleinen auch. Die große Gesellschaft hat sehr viel von Menschen, die sich Gedanken machen über ihr Leben. Eine freie, demokratische Gesellschaft ist nicht von oben nach unten aufgebaut, sondern von unten nach oben. Das heißt, je mehr Menschen wir haben, die sich über ihr Leben Gedanken machen und früher oder später dann auf den Gedanken kommen, ich brauche günstige Verhältnisse, um mein Leben entfalten zu können. Und zwar nicht nur günstige Verhältnisse im unmittelbaren Umfeld, sondern auch günstige Verhältnisse im gesellschaftlichen Umfeld insgesamt. Wenn ich meinen eigenen Werdegang rekapituliere, ich kam aus sehr kleinen Verhältnissen, die sicherlich förderlich für mich waren, aber die mir nicht sehr weit hätten helfen können. Würde ich in England gelebt haben oder in Frankreich, wo es nicht vorgesehen ist, dass Menschen von unten losmarschieren können und dann mal gucken, wie weit sie kommen, also zum Beispiel auch zum Universitätsprofessor. Das kann in der deutschen Gesellschaft geschehen. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist entstanden, weil Menschen sich eben Gedanken gemacht haben, wie können wir anderen Menschen günstige Lebensverhältnisse schaffen. Und so ist die Gesellschaft entstanden, die wir haben. Und sie lebt von den Menschen, die eigenständig nachdenken über das Leben. Und da ist Pilgern ein Beitrag dazu.
Ich finde es sehr schön, dass Sie eben gesagt haben, die anderen sind vielleicht froh, dass da endlich mal welche weg sind. Frau Späth, können Sie uns da vielleicht noch was zu erzählen? Im Mittelalter war das ja sogar eine gewisse Tradition.
Ja, auf eine gewisse Weise ja. Es gab ja nicht nur die freiwilligen Pilgerfahrten, also wir unternehmen ja heutzutage eigentlich freiwillige Pilgerfahrten oder Wallfahrten. Wir gehen aus spirituellen Gründen oder es gibt ja auch die Möglichkeit, wirklich eine Dankpilgerfahrt zu machen. Im Mittelalter gab es nicht nur freiwillige Pilgerfahrten, es wurde auch als Strafe angesehen. Zum Beispiel in kirchlicher Hinsicht ist es schon seit dem Frühmittelalter bekannt, dass schlichtweg als Buße für eine gebeichtete Missetat eine Pilgerfahrt auferlegt wurde. Soll es ja heute eventuell auch noch geben, weiß nicht, aber soll es noch geben. Dazu kam, dass im Laufe des Mittelalters sich das sogar noch auf die weltlichen Entscheidungen ausgewirkt hat. Also auch weltliche Gerichte konnten im Spätmittelalter sogar Pilgerfahrten auferlegen. Und das hatte nicht nur einen spirituellen Hintergrund, sondern man muss sich auch vorstellen, man konnte auf so eine Art, auf eine elegante Art eigentlich Sozialhygiene betreiben in den Städten zum Beispiel, weil die Person, die auf die Pilgerfahrt geschickt wurde, ja, die hatte man auf eine gewisse Weise los. Also man war, wie Sie es so wunderbar gesagt haben, man war froh, dass die Person vielleicht jetzt weg war. Und es kann ja auch sein, dass es nicht nur eine kleine Wallfahrt in die Umgebung war, es konnten ja auch die Menschen nach Jerusalem geschickt werden. Und von daher hatte man die Leute dann mehrere Monate bis Jahre sogar los.
Und wenn man Glück hatte, kamen sie nie wieder.
Das noch dazu. Es ist ja nicht so, dass die Rückkehr immer gewährleistet war im Mittelalter. Und man darf sich, das vergessen viele und auch meine Mitpilgernde nach Santiago, der musste ich auch mal deutlich machen, im Mittelalter war man ja, wenn man angekommen ist, war man ja nicht am Ziel, sondern es war der Höhepunkt, es war der Mittelpunkt, man musste ja den ganzen Weg wieder zurückgehen. Heute haben wir es da bequemer. Vielleicht ist auch schon mal jemand zurückgegangen, aber in der Regel fliegen wir zurück und von daher ist es wirklich ein großer Unterschied. Daneben war auch noch die Möglichkeit einer Stellvertreter-Wallfahrt, auch die gab es tatsächlich, das wurde oft testamentarisch verfügt, also die Menschen haben im Laufe des Lebens vielleicht sich mal eine Pilgerfahrt geschworen und haben noch länger gewartet als Herr Professor Schmidt, sondern haben sich dann erst am Sterbebett ist ihnen bewusst geworden, dass sie ihr Pilgergelübde nicht eingelöst haben und haben dadurch und konnten testamentarisch verfügen, dass jemand für an seiner Stadt pilgern gehen muss. Und das wurde auch oft ganz interessant gelöst. Man hat nicht nur ein Pilgerziel angepeilt, sondern man hat verfügt, dass mehrere Pilgerziele unter Umständen auch von verschiedenen Personen angepeilt, sage ich jetzt mal, sollten. Und das kann man schon als gewisse vielleicht kaufmännische Streuung, Risikoabwägung auch sehen. Der mittelalterliche Mensch, das Ziel des mittelalterlichen Menschen war ja das ewige, also das Seelenheil. Und deswegen war es eigentlich ganz clever zu sagen, ich verfüge jetzt eine Pilgerfahrt nach Aachen, eine nach Santiago, eine nach Trier und daneben spendiere ich noch eine Armenspeisung und irgendwas wird dann schon funktionieren, damit das ewige Leben quasi dass das gewährleistet ist, das ewige Leben. Und von daher ist es auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt, dass man auch hier die Leute wegschicken konnte, die das auch oft nicht freiwillig gemacht haben. Die wurden auch zum Teil testamentarisch wirklich bestimmt und ein Testamentsvollstrecker hat dann das Ganze auch überwacht, dass das eingehalten wurde.
Ja, ich denke auch heute gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die zumindest mir erst sehr viel, sehr lange nach der Rückkehr bewusst geworden sind, wo ich mich verändert habe und ja hoffentlich zum Positiven für die Gesellschaft. Also was ich bei mir zum Beispiel gemerkt habe, wenn ich 4 Monate unterwegs war, ja, da habe ich einiges an Sprachkenntnissen erworben, die ich halt vorher nicht gehabt habe, ja, von so kulturellen Geschichten. Also ich sage immer, ich habe deutsche Geschichte in der Schule gehabt, ich habe französische, englische Geschichte, spanische Geschichte im jeweiligen Fremdsprachenunterricht natürlich gelernt, aber so das Gefühl für europäische Geschichte, das habe ich wirklich erst auf dem Jakobsweg bekommen und entwickelt. Und Reisen bildet, so Pilgern natürlich auch. Also ich muss auch sagen, heute als erfahrene Pilgerin denke ich schon, dass ich sehr viel stabiler von der Persönlichkeit her bin. Mich haut so schnell nichts mehr um. Ja, man hat erlebt unterwegs, haben wir auch jetzt in den letzten 3 Tagen, immer wieder Situationen, wo man sagt, das war jetzt nicht eingeplant. Was jetzt? Wie jetzt weiter? Und ja, entwickelt dann aber auch Lösungen und entwickelt auf der anderen Seite auch das Gottvertrauen, es wird sich schon irgendeine Lösung finden, wie auch immer die dann aussieht. Ja, und das ist natürlich was, was einem auch im täglichen Leben, wenn man nicht gerade pilgert, durchaus nützlich sein kann. Ja, damit erstmal herzlichen Dank an alle, die hier auf dem Podium sitzen. Und dann freuen wir uns auf noch weitere interessante Tage.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.